Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Es gibt Antisemitismusbeauftragte in den Ländern und im Bund. Doch auch Muslime sind Opfer von Angriffen. Wir fragen nach, ob die Zeit reif ist für Beauftragte gegen Islamfeindlichkeit. Und Studentinnen und Studenten der katholischen Theologie wurden nach ihrer Einstellung zum Zölibat gefragt. Wir sprechen über die wichtigsten Ergebnisse. Nach dem Attentat auf Moscheebesucher in Christchurch zeigte sich Neuseelands Premierministerin solidarisch mit den Muslimen ihres Landes. In Deutschland fielen die Reaktionen unterschiedlich aus. SPD-Chefin Andrea Nahles twitterte, Zitat, wer Muslime angreift, greift uns alle an. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dagegen nannte in ihrem ersten Tweet die Religion der 50 Getöteten nicht. Es scheint heikel zu sein, öffentlich auszusprechen, dass Muslime Opfer von Anschlägen und Angriffen sind. Ein Jurastudent hat im Internet eine Petition lanciert, die dafür sensibilisieren soll. Mehr noch, er fordert einen Beauftragten gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit, ein Pendant zum Antisemitismusbeauftragten. Julia Ley hat sich umgehört, welche Chancen diese Idee nach Christchurch hat.
Erst vor ein paar Tagen, sagt Mullah Çetin, wurde wieder eine Bekannte von ihm in der Berliner U-Bahn drangsaliert.
Und zwar stand vor ihr ein Mann, der mit einer großen Tasche auf dem Rücken sie sehr bedrängt hat, sie gegen die Tür gedrückt hat. Und währenddessen lief das Video vom Terroristen von Christchurch, das er so hochgehalten hat, dass sie das mitsehen konnte, während sie gegen die Bahntür gedrückt wird.
Der Jurastudent wollte irgendwann nicht weiter tatenlos zuhören. Im Oktober hat er deshalb eine Petition gestartet. Für einen Beauftragten gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit. Etwas mehr als 2300 Unterstützer hat sie bis jetzt. Das ist nicht viel, doch das rassistische Attentat in Christchurch hat der Forderung neue Aufmerksamkeit verliehen. Bei dem Massaker in zwei neuseeländischen Moscheen hat ein Rechtsextremist Mitte März 50 Muslime erschossen. Kurz darauf griff der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Maziek, Çetins Forderung öffentlich auf. Die Einsetzung eines solchen Beauftragten sei notwendiger denn je, sagte Maziek der neuen Osnabrücker Zeitung. Denn es gebe in Deutschland eine latent antimuslimische Stimmung. Seit dem Attentat gebe es auch hierzulande erstmals eine breite öffentliche Debatte über Muslimfeindlichkeit, sagt Kai Hafes, Medienwissenschaftler an der Uni Erfurt.
Ich sehe eine neue Aufmerksamkeit. Ob das bereits ein Umdenken ist, vermag ich nicht zu sagen, aber es ist ganz deutlich geworden, dass in den letzten Wochen hier etwas passiert ist, was ich so bei 20 Jahren Medienbeobachtung noch nicht gesehen habe.
Verzerrte Darstellungen von Muslimen haben in Europa eine lange Tradition, erklärt die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Viele Bilder, viele Erzählungen, Forschungen über den Orient seien schon zur Zeit des Kolonialismus entstanden. Muslime, insbesondere Araber, erschienen darin oft als exotisch, fremd, als lüstern, unberechenbar, als rückständig oder unzivilisiert. Nach den Anschlägen auf die Twin Towers vom 11. September 2001 wurden diese uralten Islambilder im öffentlichen Diskurs wieder abgerufen. Der Islam und nicht radikale politische Ideologien wurde zum Schuldigen erklärt. Immer wieder wird seither darüber diskutiert, ob Muslime per se gewalttätiger, radikaler, patriarchaler oder krimineller sind als andere.
Ich würde niemals davon sprechen, dass antimuslimischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit eine neue Erscheinung sei oder eine aktuelle Erscheinung, dem ist so nicht.
Ähnlich sieht das auch der Kommunikationswissenschaftler Kai Hafes. Er forscht seit 2 Jahrzehnten zu Islamfeindlichkeit und sagt, schon immer stimmt etwa die Hälfte der Deutschen islamfeindlichen Aussagen zu. Pegida und die AfD hätten diese Einstellungen zwar nicht erzeugt und auch nicht wesentlich verstärkt,
aber sie formulieren so etwas wie ein konkretes Handlungsprogramm, das wir bis vor einigen paar Jahren nicht hatten. Sowohl für den politischen Raum als auch, sagen wir mal, für das, was ich mal als Alltagsradikalismus bezeichnen würde.
Dieses Handlungsprogramm bestehe darin, Tabus aufzubrechen. Dinge wieder sagbar zu machen. Auch zeige sich eine gewisse Enthemmung rechter Kreise. Gerade in Ostdeutschland, aber nicht nur dort, schlage das zunehmend auch in Gewalt um. Erst vergangenes Jahr wurde ein ehemaliger Pegida-Aktivist in Dresden zu knapp 10 Jahren Haft verurteilt. Er hatte einen Sprengstoffanschlag auf die Fatih-Moschee in Dresden verübt. Der Imam und seine Familie blieben nur durch Zufall unverletzt. Braucht es also einen Beauftragten im Kampf gegen Islamfeindlichkeit? Zumindest Innenminister Horst Seehofer wollte nach Christchurch in Deutschland kein islamfeindliches Klima erkennen. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er:
Der Großteil der Menschen in Deutschland lebt friedlich miteinander. Davon bringen uns auch gewalttätige Extremisten nicht ab.
Auf Social Media kritisierten viele Muslime danach, dass Seehofer das Ausmaß des Problems verkenne. Tatsächlich erhebt sein eigenes Ministerium Zahlen, die in eine andere Richtung deuten. Schon im ersten Jahr der Zählung, im Jahr 2017, dokumentierte das Innenministerium mehr als 1000 islamfeindliche Straftaten. Die Dunkelziffer dürfte noch um ein Vielfaches höher sein. Auch das zeigt eine Untersuchung des Innenministeriums. Von Linken, SPD und Grünen erhielt die Forderung nach einem Beauftragten deshalb Unterstützung. So sagte etwa Linken-Chefin Katja Kipping der Welt, es wäre ein Ausdruck unserer freiheitlichen Grundordnung, Gläubige vor Hass und Diffamierung zu schützen. Ähnlich äußerte sich Lars Castellucci, Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion. Er wolle mit dem Zentralrat das Gespräch darüber suchen, welche Maßnahmen geeignet sind, sich dem Problem gemeinsam zu stellen. Kritische Stimmen kamen hingegen aus der CDU. Die gegenwärtigen Gesetze reichten aus. Die AfD forderte ihrerseits einen Beauftragten, und zwar gegen Christenfeindlichkeit. Auf Facebook mutmaßte sie, ein Beauftragter solle wohl vor allem die Ablehnung derjenigen bekämpfen, die mit dem Islam nichts anzufangen wüssten. Eine Befürchtung, die die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador nicht nachvollziehen kann.
Natürlich muss es eine Religionskritik geben können. Aber wenn wir über Islamfeindlichkeit oder antimuslimischen Rassismus sprechen, dann meine ich wirklich abwertende Einstellung gegenüber Muslimen, islamischen Institutionen, um selbst, und es ist wichtig, also diese Abwertung zu vollziehen, um sich selbst zu erhöhen. Wenn selbst ein ideologisches Ziel damit verbunden ist, diese Gruppe von Menschen abzuwerten, dann würde ich von Islamfeindlichkeit sprechen.
Der Forderung nach einem Beauftragten würde sie sich dennoch nicht anschließen.
Ich glaube, es ist im Moment jedenfalls nicht der richtige Anlass, so etwas zu fordern. Und ich glaube, dass die Einsicht in der Gesellschaft und auch in der Politik noch nicht so groß ist, als dass solch eine Forderung für berechtigt verstanden wird.
Auch Medienwissenschaftler Kai Hafes ist skeptisch.
Ich bin grundsätzlich von diesen Beauftragten nicht so ganz begeistert. Auf der einen Seite sind sie natürlich wünschenswerte Symptome dafür, dass man das Problem erkannt hat. Auf der anderen Seite ist die Bekämpfung von Islamfeindlichkeit eine Querschnittskompetenz.
Und diese müsste eigentlich überall stattfinden, sagt Hafes. In Ministerien, in Universitäten, in Schulen. Zudem gäbe es viele Schnittmengen mit der Arbeit des Beauftragten im Kampf gegen Antisemitismus. Sinnvoller wäre es daher, die beiden Ämter zusammenzulegen. Und Mullah Çetin, der Student, der die Idee zuerst in die Welt getragen hat? Er kann die Kritik verstehen, seine Petition will er deshalb aber nicht zurückziehen. Am besten, sagt Çetin, wäre es, einen Beauftragten gegen alle Formen von Rassismus einzuführen. Aber den gäbe es eben noch nicht.
Solange es diesen noch nicht gibt, ist es, glaube ich, das Recht aller Minderheiten auf das Problem der Diskriminierung gegenüber ihnen aufmerksam zu machen. Und in diesem Fall fordern Muslime einen Beauftragten, der sich eben mit der grassierenden Muslimfeindlichkeit auseinandersetzt. Und solange es keinen einheitlichen Beauftragten gegen Rassismus gibt, werden wir auch einen gegen Muslimfeindlichkeit fordern.
Einer für alles oder speziell gegen Islamfeindlichkeit. Julia Ley sondierte, ob es einen oder eine neue Beauftragte geben könnte. Wer römisch-katholischer Priester werden will, verspricht bei der Weihe Ehelosigkeit und sexuelle Enthaltsamkeit. Zölibat heißt das viel diskutierte Gelöbnis. Schon vor mehr als 50 Jahren machte der damalige Papst Paul VI. Eine Zölibatskrise aus und sah sich genötigt, die priesterliche Keuschheit zu verteidigen. Er schwärmte in einem Rundschreiben davon, dass die aufmerksame Selbstzucht und weise Erhebung der Seele den Menschen zu einer wunderbaren Würde erhöhe. Die Niederungen der höheren Würde, Wunderweihewelt, sind bekannt. Studien zählen den Zölibat zu den Risikofaktoren sexualisierter Gewalt. Wie attraktiv oder wie abschreckend der Zölibat wirkt, das wollten die Theologen Jochen Sautermeister und Albert Biesinger herausfinden. Sie haben vor 4 Jahren schon 479 Theologiestudentinnen und Studenten an verschiedenen deutschen Hochschulen gefragt. Ich habe einen der Wissenschaftler, den Moraltheologen Jochen Sautermeister von der Uni Bonn, vor dieser Sendung interviewt. Und ich wollte zunächst von ihm wissen, warum die Ergebnisse erst jetzt bekannt werden.
Warum wir die Ergebnisse jetzt erst veröffentlichen, hängt damit zusammen, dass in Deutschland die Diskussion jetzt ja auch im Nachgang der Bischofsvollversammlung vom Frühjahr und die Diskussion im Forum Priesterliche Lebensform nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Als wir 2015 die Untersuchung gemacht haben, war es eigentlich ein anderer Kontext. Das war im Vorfeld der Amazonas-Synode und dort die Fragen, wie aufgrund der dortigen pastoralen Herausforderungen auch im Verhältnis von Priestern zu Gemeindemitgliedern, wie das Verhältnis ist. Und wir wollten einfach mal explorativ schauen, wie sind denn die Einschätzungen von Theologiestudenten, Studentinnen bei uns in Deutschland. Und das Ziel war einfach, eine Vorstudie zu machen, eine Explorationsstudie, um nach den Ergebnissen zu schauen. Und im Hintergrund war noch des Weiteren, dass ja damals der frühe oder junge Theologieprofessor Josef Ratzinger in den 1970er Jahren schon mal gesagt hat, die Kirche um die Jahrtausendwende wird auch mit Priestern im Zivilberuf verbunden sein.
Was ist das, Priester im Zivilberuf?
Priester im Zivilberuf ist die Vorstellung, dass Priester einen normalen Beruf, also nicht Priesterberuf, wie vergleichbar Diakon im Zivilberuf ausüben und dann im Nebenamt oder neben dem Hauptberuf priesterliche Dienste ausüben. Das heißt zum Beispiel, arbeitet jemand entweder in der Industrie oder ist im öffentlichen Dienst oder ist zum Beispiel im Schuldienst und Religionslehrer als Beispiel. Und dann aber noch parallel dazu zum Beispiel mit den Sakramenten, einen Sakramentendienst ausübt, in einer gewissen Weise auch in der Seelsorge, aber hauptamtlich eben nicht im Priesteramt ausruft.
Welches sind die wichtigsten Ergebnisse dieser Befragung unter Studentinnen und Studenten?
Also spannend war bei den Ergebnissen, dass wir ein relativ heterogenes Bild haben. Ich mache es an einem Beispiel. Also ungefähr knapp 30% der männlichen Theologiestudenten haben angegeben, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dem Priesteramt zu wählen, wenn es nicht den Zölibat gäbe. Also das ist sozusagen die Aussage, die immer wieder zu hören ist, ohne Zölibat gäbe es auch nicht mehr Männer, die für den Priesterberuf gewonnen werden könne, aufgrund dieser Vorergebnisse zumindest hinterfragt werden sollte. Das ist ein Ergebnis. Das andere ist, dass die Mehrheit der befragten Studierenden, die Studie ist nicht repräsentativ, deswegen sagen wir von Tendenzaussagen, dass eine Mehrzahl der befragten Studierenden sich sehr gut vorstellen könnte, sowohl Priester mit zölibatärer Lebensform als auch Priester, die Ehe leben, gemeinsam sich vorzustellen, dass es durchaus ein Zukunftsmodell sein könnte. Über 2/3 gaben das an. Und auch ungefähr, dass ungefähr 30% der männlichen Studenten, die nicht Priester werden wollen, aufgrund der gegebenen Umstände sich durchaus vorstellen könnten, dass Priester im Zivilberuf eine Option für das eigene Leben wäre.
Das heißt, um jetzt nochmal auf den ersten Befund zu sprechen zu kommen, ohne Zölibat gäbe es mehr Priester.
Also die Studienergebnisse weisen zumindest in die Richtung hin, dass es durchaus Theologiestudenten gibt, die sich das vorstellen könnten, ja. Man könnte es auch anders sagen. Und wenn man die Ergebnisse ernst nimmt, dann würde man auch die Berufungserfahrungen junger Männer ernst nehmen. Das Thema doppelte Berufung, also sowohl zur Berufung zum Priesterdienst, zum Priesteramt, als auch die Berufung zur ehelichen Lebensform.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Frage nach der Überzeugung, ob nun der Zölibat notwendig ist, ob man den innerlich mitträgt oder ob man den nur als notwendiges Übel hinnimmt. Und da sagen auf die Frage, ich sehe in der zölibatären Lebensform grundsätzlich eine Möglichkeit zur fruchtbaren Lebensgestaltung für alle, die dazu berufen sind, immerhin 42%, das trifft nicht zu. Und nur 34%, das trifft völlig zu. Und die Studentinnen antworten noch wesentlich kritischer als die Studenten. Was machen Sie aus einem so heterogenen Ergebnis?
Genau, also dieser Befund hat uns auch zum Nachdenken veranlasst und auch in einer gewissen Weise nicht überrascht, aber doch gezeigt, dass sozusagen die Selbstverständlichkeit des Zölibats als fruchtbare Lebensform unter den befragten Theologiestudierenden auf jeden Fall nicht mehr so ohne weiteres gegeben ist. Das eine ist, offensichtlich zeigen Studentinnen eine sehr hohe Bereitschaft in der Vorstellung, die Vereinbarkeit von Priestertum und Familie. Das ist eine sehr hohe Akzeptanzbasis. Was die Vorstellung vom Zölibat als fruchtbare Lebensform für alle, die dazu berufen sind, anbelangt, zeigt sich, glaube ich, auch, dass der Sinngehalt des Zölibats für viele nicht mehr so einsichtig ist. Es gibt da nochmal eine Unterscheidung, nämlich unter der Gruppe derjenigen, die auf Priesteramt studieren, der männlichen Studenten, und die nicht auf Priesteramt studieren. Und da zeigt sich, dass für über die Hälfte der Priesteramtskandidaten, die wir befragt haben, der Zölibat so eng verknüpft ist mit dem priesterlichen Dienst, mit dem Priesteramt, dass sozusagen ein Priesteramt ohne Zölibat für sie weitaus unattraktiver wäre.
Die lehramtliche Auffassung dazu ist doch völlig klar. Die sagt, der Zölibat ist notwendig für den Priesterberuf. Man ist dem Himmelreich näher, wenn man zölibatär, ehelos und keusch lebt. Es gibt Päpste, die haben zölibatär lebende Priester als engelsgleiche Wesen beschrieben. Was sagt es denn über die Akzeptanz des Lehramtes aus, wenn jetzt die Studentinnen und Studenten so antworten?
Also ich denke, hier zeigt sich eine Tendenz, diese Vorstellung einer gewissen Überordnung der priesterlichen Lebensform mit dem Zölibat oder des geweihten Lebens gegenüber der Ehe doch nicht mehr groß geteilt wird. Das kann man ganz klar sagen. Oder anders formuliert, im Zweiten Vatikanum wurde der Versuch, diese lange Zeit vorherrschende Überordnung der zölibatären, jungfräulichen oder des geweihten Lebens gegenüber der Ehe zu nivellieren, also auf gleiche Augenhöhe zu bringen, wenngleich es immer noch die Tendenzen gibt. Und das zeigt sich hier ganz klar, dass ein Großteil der Theologiestudierenden diese Auffassung nicht teilen. Man kann sogar noch weitergehen, nämlich man könnte sagen, es geht um die Anerkennung von Berufungen von jungen Männern. Also die Frage, wird die Erfahrung, dass junge Männer sich berufen fühlen zum Priestertum und zur Ehe, wird es überhaupt anerkannt und wahrgenommen? Und das zeigen auch, das sind jetzt eher Erfahrungen auch von Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen katholisch-theologischen Fakultäten, dass junge Männer, die am Ende ihres Studiums sich dann doch nicht entscheiden, den Priesterdienst anzustreben, die Priesterweihe zu empfangen, sondern sich für ein Familienleben entscheiden, dass es sehr oft auch mit Erfahrungen von auch Trauererfahrung verbunden ist, nämlich Trauererfahrung, eine der beiden Berufungen nicht leben zu können. Und ich denke, das sollten wir schon theologisch zum Nachdenken nehmen. Zumal, wenn man das auch sagen kann, die katholische Kirche kennt ja im Blick auf die unierten Kirche zum Beispiel auch verheiratete Priester oder auch mit der Anerkennung von verheirateten Priestern, und zwar aus zum Beispiel Lutheranern oder Anglikanern, die konvertiert sind. Also insofern ist die Rede von einer notwendigen Verbindung oder einer wesentlichen Verbindung, lässt sich auch vor dem Hintergrund nicht einfach halten.
Ich finde dennoch die Ergebnisse nicht so eindeutig, wie es jetzt in unserem Gespräch erscheinen mag, nämlich so in Richtung Reform, sondern die Frage stellt sich auch, wie hart ist das Nein derjenigen, die sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Priester nicht zölibatär lebt. Also dieses Schreckbild des Schismas, das ja nun in der katholischen Kirche sehr oft bemüht wird, dieses Schreckbild der Spaltung, dass dann eben Leute sagen, nee, also wenn das so ist, dann bin ich nicht mehr dabei.
Ja, dieses Schreckbild wird tatsächlich häufig bedient, und ich frage mich auch immer, was für eine argumentative Kraft hat so ein Schreckbild. Wir als Theologen, als Wissenschaftler, wir möchten erstmal Argumente prüfen und auch auf eine solide wissenschaftliche Basis das stellen. Und aufgrund dieser Basis kann man sagen, gibt es sozusagen keine zwingenden Argumente und Befunde, die notwendig sagen, hier lassen sich nicht Veränderungen oder Öffnungen ergeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Befund. Was das für Auswirkungen dann hat auf die Frage, wie geht es Betroffenen, also diejenigen, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, Priester, die verheiratet sind oder Priester im Zivilberuf, könnte man die Rückfrage stellen, was sind deren Argumente? Ich glaube, das ist oft, und das erleben wir nicht nur bei dem Thema Zölibat, sondern glaube ich auch bei vielen anderen Themen im Moment, eine Gemengelage ist aus Gründen, aus unterschiedlichen Motiven und aus der Möglichkeit, sich Dinge vorstellen zu können oder nicht. Ich glaube schon, das hängt auch mit Fragen von Identität und Flexibilität zusammen.
Ein Thema, nach dem Sie jetzt nicht ausdrücklich gefragt haben, das aber trotzdem eine Rolle spielt, wenn es um die verheirateten Priester geht, ist ja auch die Sexualmoral. Also wenn Priester verheiratet sind, dann leben die ja eben nicht mehr keusch. Was bedeuten denn die Befunde, was die Sexualmoral angeht? Also ist Sex nichts Schmutziges mehr?
Also wir haben nicht explizit nach der Sexualmoral gefragt, aber die Selbstverständlichkeit, wie ja die Verbindung von Ehe und priesterlicher Lebensform auch von vielen der Befragten gesehen wird, zeigt auch sehr klar, dass Sexualität nicht mit Unreinheitsvorstellungen zu tun hat. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also das sind ja so alte Vorstellungen, die auch tradiert wurden, aber eigentlich längst überholt sein sollten. Nämlich Sexualität hat was mit Unreinheit zu tun und Unreinheit bedeutet auch, dass es für kultische Vollzüge problematisch ist. Das gab ja so ältere, frühere Begründungsfiguren. Davon haben wir keinerlei Hinweis, dass das noch so gesehen wird, zumindest nicht explizit geäußert.
Aber wenn von den viri probati die Rede ist, also von den verdienten, verheirateten Männern, die eventuell zu Priestern geweiht werden könnten, dann heißt es doch, dass das Männer sind, die jetzt nicht mehr im sexuell aktivsten Alter sind. Oder verstehe ich da was falsch?
Oh, über die sexuelle Leben von viri probati zu spekulieren, ist natürlich so eine Sache. Wenn ich jetzt mal so sexualwissenschaftlich betrachte, hört Sexualität ja nicht ab einem gewissen oder einem bewährten Alter auf, sondern es transformiert sich und lebt auf eine gewisse andere Weise fort. Also insofern würde ich sagen, wäre es fatal, wenn die Vorstellung des viri probati würde bedeuten, das Thema Sexualität sei irgendwie über die Hintertür dann doch wieder außen vorgelassen.
Sie haben, wir haben es mehrmals angesprochen, auch Studentinnen befragt, die in vielen Punkten deutlich anders antworten als ihre männlichen Kommilitonen. Sie haben die Studentinnen aber nicht gefragt, ob auch sie sich vorstellen könnten, Priesterin zu sein, ob auch sie mal ein Berufungserlebnis hatten. Warum nicht?
Genau diese Frage haben wir vor dem Hintergrund, dass es damals im Kontext der Vorbereitung für die Amazonas-Synode bzw. im Vorfeld war, ganz bewusst außen vor gelassen, weil wir gesagt haben, wir wollen unter den realistischen Bedingungen schauen, vor dem Hintergrund, was ist sozusagen im Moment möglich. Und wir wollten ganz bewusst die Fragen trennen. Wir sind, glaube ich, derzeit in einem kirchlichen Diskussionsprozess oder in einem Prozess in Kirche, wo man auch dosiert vorgehen muss und auch schauen muss, was ist unter den jeweiligen Bedingungen möglich und realistisch. Aber Sie haben vollkommen recht, das wäre eine ganz eigene Studie und wäre auch wirklich wert zu fragen unter Theologiestudentinnen, unter Frauen. Ich denke auch, hier wäre eine Befragung unter Ordensfrauen ein ganz wichtiger Punkt zu fragen. Wie sind hier Berufungserfahrungen für Priester? Gibt es solche? Wie werden sie erlebt? Wie werden sie zum Ausdruck gebracht? Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, wo ja sozusagen auch die Diskussion kommt, und das ist die Frage Diakonat der Frau.
Also erst fällt der Zölibat und dann eventuell könnte man mal nachfragen, wie das mit den Diakoninnen oder Priesterinnen sein könnte. Also sehen Sie so die Reihenfolge?
Beziehungsweise Fragen kann man sicherlich früher, und ich denke auch für eine Wissenschaft ist auch ein früheres Fragen durchaus angezeigt. Wir wollten uns jetzt sozusagen, was dem Diskussionskontext ist, auch in den Möglichkeiten der Schritte, jetzt auf diesen Bereich konzentrieren, um hier auch Argumentationshilfe zu geben, wenn sich auch die deutschen Bischöfe oder beziehungsweise in weltkirchlicher Frage sich die Frage stellt. Aber ich denke, dass sozusagen Dinge trennen, dass es nicht vermischt wird, ich glaube, da muss man auch dann behutsam vorgehen. Damit man eine Chance hat, dass die Zahlen und die Befunde, die für die jeweilige Frage wichtig sind, auch Gehör finden können.
Glauben Sie denn, dass Mehrheitsverhältnisse überzeugend wirken in einer Kirche, die doch immer betont, hier geht es nicht um Mehrheit, sondern um Wahrheit?
Das ist eine gute Frage. Also die Mehrheit ist in sozusagen, die Mehrheit kann für sich gesprochen niemals sozusagen das Argument erstmal buchen, für sich buchen. Es geht hier auch um die Frage, das Ernstnehmen von Erfahrungen, auch der Ernstnehmen des Erfahrens von des Glaubenssinn von Gläubigen. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Und das ist die Erfahrung, das war in der Diskussion um Amoris Laetitia, die Frage, die haben wir jetzt in der Diskussion um die Sexualmoral, bei den Fragen des Zölibats, die Frage, werden die Erfahrungen von Gläubigen ernst genommen, auch in ihrem theologischen Gehalt, oder sind es Erfahrungen, die deshalb schon nur bedingt ernst genommen werden können oder dürfen, weil sie mit den Vorstellungen von Lehre, wie sie existieren, gar nicht wirklich Gültigkeit beanspruchen können. Papst Franziskus hat mal in Evangelium Gaudium so formuliert, die Wirklichkeit steht über der Idee, und hat es auch in Amoris Laetitia nochmal ausgefaltet. Ich glaube, wir sind in der Zeit, dass es gut ist, dass wir neu nachdenken und vor allem die Erfahrung der Gläubigen ernst nehmen.
Ohne Zölibat könnte es mehr Priester geben. Keine überraschende Erkenntnis, aber jetzt lässt sie sich mit Zahlen unterfüttern. Mit Jochen Sautermeister, Moraltheologe an der Uni Bonn, habe ich über die Ergebnisse einer Befragung gesprochen. Heute Abend gibt es mehr aus Religion und Gesellschaft, dann erfahren Sie, warum manche Abendmahlsdarstellungen wie Szenen eines Kneipengelages aussehen. Redakteurin am Mikrofon, bis hierhin war Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.